Mann, ey. Und schon wieder Samstagmorgen. Das letzte Podcast-Hemd ist noch nass geschwitzt von letzter Woche. Das ist noch nicht getrocknet. Der Schweiß steht mir noch auf der Stirn von der anstrengenden Aufnahme letzte Woche. Und da sind wir schon wieder. Kasi.
Hallo. Mann, was ist denn jetzt los?
Alter.
Stories of Old, der wöchentliche Depeche-Podcast, weißt du?
Ja, der Samstagmorgens aufgenommen wird und Samstagnachmittags bis 14 Uhr auf dem Äther ist, ja?
Nee, so, setz mich nicht sofort wieder unter Druck. Ich muss nämlich gleich noch, ich hab noch richtige Arbeit, weißt du, so Erwachsenenarbeit. Diesen Pipi-Kram hier.
Hab ich doch auch. Nee, ich wollte jetzt eigentlich jede Woche den eine Stunde früher machen, ja.
Ja, und dann sind wir ungefähr im Dezember, kurz bevor die Live-Scheibe rauskommt, müsste ich circa 2 Stunden live sein mit dem Podcast, bevor wir ihn aufgenommen haben.
Nee, dann, für den Dezember habe ich einen ganz anderen Plan. Habe ich dir noch nicht mitgeteilt, ja. Aber da will ich jeden Tag ein Stories
wie so ein Adventskalender?
Old, ein Stories of Old Adventskalendertürchen öffnen, wo jeden Tag eine lustige Geschichte dahinter steht.
Ja, wenn du 24 lustige Geschichten hast, sieh zu. Meine Güte.
Ja, natürlich. Also 24 Gags über Gordeno und Aigner kriege ich auch schnell zusammen, weißt du doch. Ja,
ja, und du bist ja auch so ein Kandidat. Du bringst ja auch so ein Gag gerne nochmal. Wenn er dir gefallen hat, dann hören wir den ja auch gerne öfters mal. Also ruhig im Türchen 12 ist nochmal der vom 1. Dezember drin, du weißt.
Ja, natürlich, das merkt doch keiner.
Aber auch neu hochgeladen dann, ne?
Ja, natürlich. Das ist eine neue Folge, ja.
Ach du meine Güte.
Aber ich soll ja nicht so auf die Kacke hauen, wurde mir gesagt, ja. Von daher.
Wer hat das nochmal gesagt?
Ach, das war irgendein Feedback auf einem Facebook-Post.
Ja. Ach, das war das, ja.
Ja.
Ja, auch dieser miese Running Gag tatsächlich immer, ne? Immer dieses, dass du immer so auf die Kacke hauen musst mit New York und wie viele Konzerte du gesehen hast.
Wir können den ja jetzt, dann machen wir da jetzt, hängen wir den Witz einfach an den Nagel. Weißt du, ja, ich war da, Punkt, ja. Ich werde es nie wieder erwähnen, ja. Wir werden ab jetzt hier wirklich furchtbar langweiligen Podcast-Content aufbereiten, ja. Habt ihr jetzt davon, so.
So einfach auch mal irgendwie das so auf so ein seriöses Level heben hier, ne?
Richtig.
Genau, der Spaß ist von wegen Laber-Podcast, das ist jetzt hier Stories of Old, der Depeche-Analyse-Podcast.
Genau, fangen wir jetzt direkt mit den EFT-Fonds-Empfehlungen an, damit man bis zur nächsten Tour das passende Kleingeld angespart hat, oder reden wir erst über den Film letzte Woche?
Lass kurz über den Film reden, vielleicht.
Okay.
Wenn du Bock hast.
Okay.
Wollen wir das in Kontext einbetten? Weil wir haben ja nicht nur den Film gesehen, wir haben ihn ja sogar zusammen gesehen und irgendwie so mit mehreren Leuten gesehen. Es war ja also, es war so ein Gesamtkunstwerk. Es war nicht nur, jeder geht so ins Kino und guckt sich das an oder wir zwei gehen ins Kino und gucken uns das an, sondern es war auch so ein Depeche-Happening mit Leuten, die man teilweise auf der einen oder anderen Party auch schon mal sieht, aber auch teilweise wirklich fast nur im Depeche-Kontext, ne?
Viel aus dem Tour-Kontext tatsächlich, ne? Ja, es ist so.
Mhm.
Und ich hatte zwischendrin, ne, also ich kann ja jetzt mal meine Story erzählen, also der Kollege Außenstelle Schweiz, der kam hier angebraust gegen, ich glaube, 16 Uhr, ja, und auf die Frage, ob wir jetzt als erstes einen kleinen Aperol Spritz an die Straßenecke trinken, ja, hat er aber das Bier vorgezogen. Ich ein Apfelweinchen, ne? Und dann haben wir uns hier so ein bisschen warm gemacht und dann sind wir ja mit der S-Bahn um 17.08 Uhr, nicht die um 18.08 Uhr, ja, weil die hat immer Akkuschaden, ja, sind wir dann nach Frankfurt reingefahren. Ich hatte ja dann, weil wir eine größere Gruppe waren, im Wegseason-Tisch reserviert. Und dann sind wir da quasi eingefallen und Wexis ist halt so ein Irish Pub in Frankfurt. Das ist eigentlich mal ganz witzig, weil die da auch alle Englisch sprechen. Und es ist auch, wenn du da drin bist, ist es schon sehr, wenn du nicht wüsstest, dass du in Frankfurt bist, könntest du meinen, du bist auch in London oder so. Ne? Also ich finde es schon sehr, sehr urig. Ja? Und während wir da so saßen und Fish and Chips wegknusperten, habe ich dann auch noch gesagt so, ey, das ist jetzt hier original so das Feeling, so, oh, wann müssen wir los zur Halle, damit wir die Vorband noch sehen. Also es war schon so ein bisschen so ein Tour-Feeling, ja. Und das war eigentlich ganz schön, wo ich dann auch gedacht habe so, verdammte Axt, wann geht denn dieser Wahnsinn eigentlich mal wieder los, ja.
Echt, ne?
Ja.
Jetzt wird es wirklich mal langsam Zeit. Naja, jetzt haben die sich das halt so überlegt mit, lass mal erstmal im Dezember jetzt den ganzen Kram noch raushauen von der ganzen alten Pisse. Und wenn wir das von der Backe haben, inklusive der 4 neuen Songs, dann machen wir Nägel mit Köppe.
Ja, wir ziehen den erstmal die Kohle aus der Tasche mit den alten Scheiß, ne? Und dann brauchen die aber noch ein Jahr, bis die wieder Kohle beisammen haben. Ja, und,
bis die Kassen wieder aufgefüllt
und
sind.
Und dann zeigen wir auch mal Cure, wie man richtig Front of Stage verkauft. Nicht für billige 180 Euro. Nee, dann, ne, dann machen wir mal die Quittung auf hier. Ja. Da wird mir ein bisschen komisch bei.
Ich habe mir die eine Niere schon sicherheitshalber mal zur Seite gelegt.
Und Nieren-Gags diesbezüglich habe ich schon viele gehört in der letzten Zeit tatsächlich, ja.
Ja, aber das setzt sich ja auch so eigentlich schon seit mehreren Tourneen so durch irgendwie. Und es ist dann immer wieder erstaunlich, wie dann doch nochmal die Preise wieder von Tour zu Tour anziehen. Das passiert eben, wenn man nur alle 4-5 Jahre kommt.
Ich brauche ja keine Niere abgeben, ich brauche eine neue Leber zur Tour, ja. Eine neue Leber ist wie ein neues Leben, ja. Ich weiß nicht, wer es gesungen hat, aber irgendwer war es, ja. Nee, Spaß beiseite. Ja, wie gesagt, war so ein bisschen direkt das Feeling. Ja. Irgendwann kam dann ja auch die Kölner Mannschaft, ne, sicher, Herr Magielski, ja, werter Vorgesetzter, kam sie angebraust, natürlich zu spät, ne, wieder auf der letzten Rille. Ja. Wer war dabei im Rennteam Köln? Ja,
ja, ich wohl. Ich war auch tatsächlich heiß, muss ich zugeben. Ich habe mir extra Urlaub genommen, also nicht so auf dem letzten Drücker abends anreisen, hatte ich mir gedacht, sondern... Ich hatte eine sehr liebe, nette Mitfahrgelegenheit. Der Manuel und Tina haben mich mitgenommen und in Köln eingesammelt quasi. Und da wollte ich dann natürlich sofort da sein. Wenn die rufen, los geht's hier, dann will ich da sein. War ich einfach auch ja, so ein Stündchen früher mal da. So komplett gegen meine Gewohnheit, weißt du. Sonst immer so Captain Last Minute bin ich. Ach, das wird schon passen. Ja, wir haben uns dann tatsächlich, nachdem ich so ein auch eine Stunde in Köln dann rumgelaufen bin. Das ist natürlich auch typisch, ne? Ich erinnere mich an die letzten drei Male, die ich im Depeche-Kontext nach Köln musste. Das waren eben die Abschlusskonzerte der Tour. Und da war jedes Mal Vollkatastrophe, hin wie zurück. Aber jetzt, wo ich eine Stunde stabilen Puffer habe, bist du auch nahezu pünktlich dann da. Und dann machst du erstmal eine Stunde halt ein dummes Gesicht. Aber ja, wir sind dann durch so ein mittelschweres Unwetter gebraust. Das war auch noch mal ein bisschen katastrophal. Ansonsten eine sehr kurzweilige Fahrt mit... Doch, wir haben uns toll unterhalten. Meiste Zeit nur Tina und ich, weil der Herr... Ich plaudere jetzt natürlich aus dem Nähkästchen.
Der hat ja noch eine Weiterbildung hinten. Ne?
Genau, der hat da seine... Der hat die ganze Zeit die Kopfhörer auf. Irgendwie, der war in seiner Weiterbildung versunken. Manchmal dachte ich irgendwie, oh, der Gag war so geil, dass hier Manuel, der heimlich zuhört, auch gelacht hat. Aber in Wirklichkeit muss wohl... seine Weiterbildung da gerade unterhaltsam gewesen sein, wie er uns erklärte. Naja, ja, wir kamen jedenfalls was später an. Das reichte dann gerade noch irgendwie, dass ich mir da auch so ein Cheeseburger ins fette Gesicht gedrückt habe, schnell. Ja, und dann waren wir auch schon fast auf dem Weg zum Kino. Mit einer, wie vielen Mann waren wir denn? 15 Mann oder so?
So wir waren 12 Karten, hatte, glaube ich, Pinky und dann waren
Denise. Und dann waren noch irgendwie ein paar Mann extra, ne?
Denise und Sandra noch mit dabei und hier Dirk. Das heißt, wir waren, glaube ich, 15 roundabout.
So. Das war eine lustige, feine Truppe und weil Pinky einfach auch richtig pfiffig ist, hat die uns im Kino natürlich, im IMAX hat die uns Reihe M gebucht.
Reihe M, das war schon geil, ne? Reihe M haben wir gesessen.
Das habe ich doch ein bisschen gefeiert.
Kommen wir mal ganz kurz zum IMAX. Ich war das erste Mal in so einem Ding drin.
Same.
Also, puh, ja, das ist ja mal irgendwie echt Kino Next Level, muss ich sagen. So von der Leinwandgröße und so weiter. Tipp für alle, die mal ins IMAX gehen und mal so einen Maßstabvergleich machen wollen. Wie groß ist diese Leinwand im Verhältnis zu eigenen Personen? Ne?
Nicht zu nah ran.
Nee, nicht zu nah. Da ist unten so eine Linie auf dem Boden. Wenn man da drüber geht, ja, dann geht eine ziemlich sehr laute Alarmanlage im gesamten Kino an. Das kann ein bisschen unangenehm wirken, ja. Nur so als kleiner Tipp.
Für uns war es ein bisschen lustig.
Aber ja, das glaube ich. Ja. Für mich nicht so. Ja. Also technisch und soundmäßig, glaube ich, wirklich oberstes Regal. Also und die Stühle auch sehr, sehr bequem da, irgendwie verstellbar und so weiter und so fort. Ja.
Mit Füße hochlegen und alles.
Füße hochlegen und alles. Das fand ich schon sehr geil. Wo ich aber sagen muss, IMAX Note 5, nee, eigentlich nicht nur mangelhaft, eigentlich ungenügend, war die Darbietung von diesem Film. Also ich habe nicht ein Poster irgendwo hängen sehen.
Mhm.
Also wenn die uns nicht gesagt haben, Kino 5, also hätte man nirgendwo erahnen können, dass hier irgendwie dieser Film im Kino läuft. Das fand ich eigentlich ein bisschen schade, ne? Weil man so ja von anderen Venues dann schon gesehen hatten, dass sie dann auch so ein bisschen hier mal so eine Posterwand, wo man sich dann vorstellen konnte und so. Da haben sie in Frankfurt, sag ich mal, nicht so schön gelöst, das Thema. Ja,
ja, habe ich aber von einigen gelesen, dass es da eben ähnlich war. Also das muss lokal irgendwie sehr unterschiedlich gehandhabt worden sein. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen doof. Da hätte man ein bisschen irgendwie auf den Pudding hauen können, finde ich. Wahrscheinlich rechnet sich's einfach nicht. Hier, komm, für 3 Tage jetzt hier Deko, lass mal gut sein. Ist ja auch mal Lore, so ein Poster mal eben an eine Wand machen, weißt du?
Ja, die Hampelmänner hier, die haben hier zwar ein riesen Promopaket geschickt mit Stellwand und Fahnen und den ganzen, ach komm, Haus direkt im Müll. Da, für 3 Vorstellungen hängen wir doch den Scheiß nicht auf, ne? Und das will auch keiner haben, das Zeug, ja?
Das kommt ja noch dazu. Außer der Ost, der hat sich wahrscheinlich da, jeden Abend hast du dich da wahrscheinlich, ne? Am IMAX durch den Müll gewühlt.
Ich bin da eingezogen, hinten auf dem Hinterhof, ja. Nein, natürlich nicht. Ja, das, wie gesagt, das war ein bisschen schade, ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, hatte man sich dann ja in den Sessel da quasi in Position gebracht. Ja? Und ja, und dann ging's los, ja. War erstmal so ein.
Der eine oder andere hat sich mit der großen Portion Nachos mit Käse und 1,5 Liter Diät-Cola eingedeckt. Meine Güte.
Der andere mit der keine Nachos-Portion und auch kein Popcorn, sondern eher mit 2 Fläschchen leckeren, apfelhaltigen Sprudelgetränk, sag ich mal. Ja? So. Was dann dazu geführt hat, das kann ich auch vorwegnehmen und das war mir auch wieder, nee, eigentlich ist mir wenig unangenehm, aber trotzdem, original zum Gore-Block hat meine Blase gesagt, Ostermann, die Toilette ruft, ja. Und ich musste dann echt pullern gehen, ja.
Habe ich zu Pinky auch direkt gesagt, ey, ernsthaft, der geht jetzt wirklich auch im Kino geht er auch zu Martin Gore pinkeln, das gibt's doch gar nicht. Da ist einfach der Körper so konditioniert, ne, da machst du nichts.
Der Körper ist darauf trainiert, ja. Das Einzige, wo ich meinen Körper dann enttäuscht habe, dass ich nicht mit irgendwie so 2 Sechser-Henkeln Pilz zurückgekommen bin, wie ich es im Konzert eventuell gemacht hätte. Ja.
Ja, okay, das stimmt. Übrigens fand ich die Nachos, also der Käse, ich weiß nicht, also der kam mir seltsam geschmacklos vor. Vielleicht habe ich deswegen auch nicht komplett den Käse aufgegessen, sondern ihn großspurig in Teilen auf meinem T-Shirt verteilt.
Ja gut, aber da stand ja dabei, also das war ja der einzige Verweis auf Depeche irgendwie, dass der irgendwie von Gordinos Füßen abgehobelt wurde.
Also dafür schmeckt er dann aber okay. Also
oh, so hör mal mit diesen schlechten Witzen auf jetzt wirklich. Es reicht,
Mann. Echt?
Es reicht, wirklich.
Meine so. Güte, einfach ein bisschen mehr Substanz auch hier. Meine
ja, Fresse, immer dieselben abgedroschenen Dinger, so. Genau, nee, dann gab es kurz einen Soundcheck da von dem Kino, so mit irgendwie, wir haben 800 Lautsprecher hier in diesem Raum und ich glaube, gefühlt haben sie jeden einzeln angesteuert. Das war schon beeindruckend, ja. Dann ging es los, ja.
Nach ein paar Filmtrailern, die alle durch die Bank auch Mist waren, meiner Meinung nach.
Im Kino läuft nur Scheiße, also wirklich. Also von, wie ist das mit dieser Hexe da, was so irgendwie hier... Zauberer von Ost für Arme, Wicked oder... Irgendwie?
Ja, das ist ja so eine Neuaufflage. Das ist ja der zweite Teil jetzt schon. Die haben den ja gesplittet.
Ganz
mit
schlecht.
Mit der zauberhaften Ariana Grande, die leider ein bisschen zu sehr abgemagert ist, meiner Meinung nach.
Pff, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also mir hat das nichts gesagt irgendwie. Dann war Mortal Kombat, ja, irgendwie.
Da habe ich viel gelacht auch einfach. Das sah richtig kacke auch aus.
Da haben wir uns ja am Dienstagabend dann auch noch hier irgendwie im After-Stuhl-Kreis irgendwie unterhalten. So, ey, wie bescheuert ist das irgendwie? ey, das ist ein Automatenspiel von Konami oder so in den 90ern gewesen, wo zwei Leute sich gegenüberstehen, wie bei International Karate auf dem C64 und das Ziel ist, den anderen einfach ein auf den Möppen zu hauen. Wie kann man daraus einen Film machen? Also,
ja, genau, da haben wir ja noch so gesagt. Also man könnte ja theoretisch zumindest sagen, puh, das sind jetzt hier so, weiß ich nicht, 10 oder 12 coole Kampfcharaktere oder sowas. Und da spinnen wir jetzt mal irgendwie so eine geile Fantasy-Geschichte drum, weil die haben ja auch so Sonderskills mit, weiß ich nicht, irgendeiner kann, was konnten die abschießen, Flammen oder Blitze, ich weiß es nicht. Und dann denkst du dir irgendwie, dann kannst du dir auch eine richtig tolle Geschichte dazu ausdenken. Aber die Geschichte ist tatsächlich genau wie das Spiel. Wir kommen dann alle hin und hauen uns aufs Maul. Und das ist einfach die Story und das ist Hut ab. Da war ich eigentlich schon mit der Trailerlänge war ich schon überfordert. Wie lange geht denn das hier noch?
Ja, es war so. Und der dritte war auch schwierig, irgendwie Avatar, ne? Irgendwie, das war ja.
Ach so, ja.
Ist ja auch irgendwie schwer gehypt worden damals beim ersten Teil. Ich habe den ersten selbst noch nicht geguckt. Ich habe mir aber nur diese Figuren da denkst so, Alter, was für ein Kack, ey.
Beim ersten Teil war ich sogar im Kino.
Hast du dich blau angemalt oder bist du da normal rein?
Nee, sowas gab es noch nicht mit Anmalen oder so. Also der Hype um Avatar, ich glaube, der entstand da gerade dann auch erst. Auch so, dass es dann hinterher tatsächlich so ein, aber ich habe den Namen vergessen, so ein Krankheitsbild gibt. Irgendwie, ich weiß, wie gesagt, nicht diesen Fachterminus, aber es ist irgendwie so, diese Krankheit ist so diese Sehnsucht nach einem nicht existenten Planeten oder sowas, weil ganz viele Leute, oh, ich möchte aber leben auf dem Dingen, weißt du? Weil das so schön irgendwie mit den Pflanzen und alles und hier die blauen Typen, alle auch so nett zueinander, ja, so war das.
In die Ernsthaft jetzt?
Ja, ja. Es war auch tatsächlich, also diese 3D-Filme, ich finde meistens ist das schon Quatsch. Also die Brille, die man da tragen muss. Also
schön ausgedrückt, ja. der einzig gute 3D-Streifen ever, ja. Also wirklich, und der ist keiner mehr rangekommen, war halt einfach wirklich der Weiße Hai, Teil 3, ja. Wo dann irgendwie das Haigebiss am Schluss irgendwie einen so auf den Schoß fliegt.
Ja, da muss ich zugeben, den nicht entweder nicht gesehen zu haben oder nicht in 3D.
Ich habe noch nicht in 3D gesehen, sondern nur zu Hause auf dem Fernseher. Und dann wirken diese 3D-Effekte schon echt komisch, weil die, also ne, da waren ja dann so Passagen drin, die dann extra gemacht wurden, dass das wohl mit der Brille besonders toll ist. Unter anderem dieses Gebiss, als er gesprengt wird, ja. So, wir wollten eigentlich nicht so lange, wir haben 20 Minuten rum, wir sind noch nicht mal beim Intro.
Hab ich gerade auch gedacht.
Alter, ey. Nee, eine große Enttäuschung hatte ich bei mir, mir hat zu Beginn von dem Film, hat mir das Mute Films Presents drehende.
Ja, stimmt, ne?
Das hat mir ein bisschen gefehlt, ja. Aber ich meine, es gibt auch keine Bong-Nummern mehr, also. Das ist halt, ja.
Da müssen wir vielleicht auch mal so die ganz große Jammerfolge machen irgendwann.
Ja, was früher alles gab und jetzt nicht mehr.
Was früher alles besser war, auch so ohne Gondeno und Konsorten. Das gehört übrigens auch noch, ne, zu dieser nicht so komplett positiven Rückmeldung, dass du einfach irgendwie, du musst auch mal akzeptieren, Oos, dass die zur Band gehören. Die sind so lange dabei, die beiden pfeifen. Hör da mal auf, immer dich so drüber aufzuregen. Ich glaube, so ungefähr ging das.
Wir leben in einem Land, da hat jeder seine eigene Meinung und ich kann mich darüber aufregen. Über die. Nein, ich meine, es ist ja alles gut, ne? Dass man irgendwie auf Musiker zurückgreift. Alles gut, ja. Die jetzt aber, also dass man jetzt sagt irgendwie, die sind jetzt wirklich, ne, die haben Ruhe und Stabilität in diese Band reingebracht. Das finde ich schon auch, das ist auch eine Meinung, kann man auch haben, sehe ich halt irgendwie nicht so, ja. Und ja, und ich finde, die musikalische Interpretation sollte nicht den Schlagzeug- oder Klavierfähigkeiten angepasst werden. Also, ne, und dann sind wir halt bei dem, also die Lieder haben einen Rhythmus, der ist natürlich dynamisch, wenn das mit einem Live-Schlagzeug gespielt wird, das ist alles schön und gut, ja. Und da gibt es tausende von Beispielen von Livebands aus den 80ern, die das so machen, dass die Lieder halt so klingen, wie sie klingen sollen. Und nicht, ja, ich kann toll trommeln, ich kann noch viel besser Klavier spielen, jetzt machen wir einfach nochmal so ein bisschen was dazwischen, was da eigentlich gar nicht hingehört. So, das ist ja das, wo ich mich drüber aufrege. Die dürfen da von mir aus gerne mitspielen, ja. Ich will da keinen aus dem Sandkasten schubsen. Komm, macht. Ne? So, aber nee. Aber
doch, das habe ich aber auch schon anders von dir gehört. Das war ja schon teilweise, inklusive der Sniper-Positionierung, war das ja schon durchgeplant teilweise.
Stimmt, doch. Jetzt wo du es sagst. Das war aber wirklich zu einer Zeit, wo diese Interpretationsspielräume sehr, 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 sehr ausgeprägt.
Aber es gehört ja auch so ein bisschen eigentlich so zur Depeche-Folklore dazu. Ne? Es ist, man muss sich auch ein bisschen drüber aufregen, ein bisschen so Ellen auch hinterherweinen und ja, sowas sagen wie, früher waren sie schon besser, sowas, weißt du? Jetzt, ja. Jeder sagt das oder fast jeder sagt sowas. Und wenn wir uns hier Woche für Woche nahezu über Depeche Mode unterhalten, dann irgendwann bricht sich das auch bei dir mal Bahn, dass eine leise Kritik an Gordeno oder dem Schlagzeugidioten, ja, dass da mal was durchkommt.
Man muss ehrlicherweise sagen, das mache ich jetzt nicht hier, weil wir podcasten. Also wenn wir zusammensitzen, dauert es keine 5 Minuten, dann ist das Thema auf dem Tisch.
Ich wollte gerade sagen, da reden wir eigentlich 180. viel mehr drüber.
Ja, natürlich. Freue ich mich schon. Ab Mittwoch. Ab Mittwoch geht die große Wetterei los, wenn wir unseren kleinen Roadtrip machen. Ja?
Ach, das wird auch schön. Machen wir da eigentlich auch eine Folge danach?
Ja, bestimmt, oder?
Schon, ne? Das wäre ja auch eine Gelegenheit, dass man das nochmal analysiert, was dann da genau los war. Gib doch mal schon mal kurz das Programm bekannt.
Ja, gut.
Bevor wir dann aber wirklich mit dem Film einsteigen.
Ja, das Programm ist, wir treffen uns am Mittwoch, gehen dann alle mit Depeche-Shirts zu Lady Gaga. Kaufen uns bei Lady Gaga dann ein Lady Gaga-Shirt in Berlin, ja, und fahren dann am Donnerstag mit dem Flixbus von Berlin nach Prag und gehen dann abends mit dem Lady Gaga-Shirt zu Force to Mode. So ist der Plan, ne? Dann machen wir so ein bisschen Prag und dann fahren wir von Prag weiter nach Liberec oder wie es heißt. Da ist dann so ein Elektro-Festival am Wochenende. Da spielen auch nochmal Force to Mode. Nizer App spielen, Suicide Commando, glaube ich, Spock, Torul, also ganz schön viele Bands, ich weiß gar nicht, wann geht denn das los? Mittags schon oder so? Also.
Ich hatte auch außer Force Mode alles schon wieder vergessen. Ich habe da mehrmals nachgefragt, wer ist denn da eigentlich alles? Ich vergesse es aber auch immer wieder. Naja, wollen wir mal sehen. Jetzt habe ich den Podcast, jetzt kann ich immer mal wieder reinhören, wenn ich es wieder vergessen habe.
Ja, und da werden wir viel Zeit haben, auch zu sprechen. Ne?
Mhm. Da gehen wir nochmal in die Analyse.
Genau, ne? Und dann, ja genau, da können wir. Der Ellen zum Beispiel, ne? Du kennst das, dieser charismatische, jung, gut aussehende Keyboarder von Depeche.
Ich erinnere mich.
Ja, genau, ne? Der hat ja neulich auch ein Interview gegeben, im Kontext von einer Coverband, wo er die tatsächlich. Ja. Als lobenswert dargestellt hat. Ihr müsst euch angucken. Das so klingt das. Das haben die richtig gut gemacht, die Jungs. War nicht Force to Mode, sondern irgendwie irgendeine englische. Ne?
Waren das The Devote?
Ich glaube, The Devote waren das, ja, genau. Die haben aber irgendwie, ja, fand ich aber so ganz, ganz, ganz lustig eigentlich, ja.
Das Interview war sehr schön auch.
Ja.
Sieht Delle anders. Ich glaube, der hat sich ein bisschen echauffiert. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, ob über die Band oder über Ellen, der unverschämterweise die Band gelobt hat, ich weiß es nicht. Ich kenne auch die Coverband jetzt nicht, also ich weiß nicht, wie die das auf die Bühne bringen. Einige haben erzählt, ja komm, die sind so richtig super, sind die jetzt nicht. Das kann nur so ein Freundschaftsdienst von Ellen gewesen sein, dass er gesagt hat, ja, wir müssen auch immer gucken.
Weiß ich nicht, kann man, das finden wir ja raus. Wir gucken uns auf jeden Fall unsere Coverband des Vertrauens an. Ne? Zweimal dann am Wochenende freue ich mich auch schon drauf. Ja, ja und vor allem freue ich mich natürlich auf das dumme Gebabbel und diesen sagenhaften Roadtrip. Ja.
Ja, da bin ich auch echt mal gespannt. Das sind ja so Trips, wo sich von vornherein schon andeutet, wahrscheinlich wird es nicht jeder gesund oder lebendig wieder nach Hause schaffen.
Die Geschichten schreiben sich von selbst. Ich bin ziemlich überzeugt, dass wir, ja.
Ja, ja und jetzt als Überleitung so, wahrscheinlich schafft es nicht jeder lebendig nach Hause. Film ab jetzt hier. Der Film über Tod und Verderben und Vergänglichkeit. Wie ging's denn los eigentlich?
Nicht mit dem Mute-Fähnchen.
Ja, da waren wir ja schon.
Da waren wir schon.
Aber das ist nach wie vor schade.
Ja, wie ging's los? Mit dem
so wie der Auftritt losging eigentlich im Grunde
auch. Mit dem Intro, ja. Intro und Kosmos ist mein.
Ja, das war übrigens auch im Vorfeld schon klar. Ne? Wir würden nicht einen Konzertfilm sehen im Sinne von, wir fangen mit dem Intro an und mit der letzten Zugabe hören wir auf. Und dazwischen war halt irgendwie das komplette Konzert. Wer also da Bock drauf hatte, ich möchte nur Musik und nur Konzert, weil das ist wie ein Konzert für mich, auch wenn es eine Leinwand ist.
Und ich möchte tanzen und, ne, genau. Ja, ja,
das wusste man alles also im Grunde vorher, wer wollte. Und da hätte man sich dann wahrscheinlich auch den ein oder anderen Euro für Kinokarte, Popcorn, sonst noch was sparen können, wenn man wusste, das ist hier nicht meine Veranstaltung. Ich sage das deswegen, vielleicht ist das jetzt auch genau die Situation, in der wir das kurz ansprechen können, weil ich ganz viel gelesen habe, auch irgendwie in den sozialen Medien, von Menschen, die sich auch tatsächlich echauffieren. Ja, weiß ich nicht, da kam gar nicht so richtig Konzertstimmung auf.
Und die Leute haben gar nicht getanzt im Kino.
Ja, Hut ab irgendwie, es ist kein Konzert. Komisch, dass da keine Konzertstimmung. Das ist so, als wenn ich mir so ein Stück Kuchen kaufe und, ja, weiß ich nicht, hier kommt gar keine richtige Kotelettstimmung auf bei dem Sandkuchen. So, weißt du, dann geh doch einfach auch mit den Erwartungen rein irgendwie, die ein bisschen passen zu dem, was du da gerade vorhast. Also wir waren ja da, ich sag mal, es war viel Sitzen, es war aber auch ein bisschen Stimmung. Es war mal so, es gab verschiedene Phasen. Ich kann mich daran erinnern, dass, wenn ich nach links geblickt habe, so in deine Richtung, da gab es auf jeden Fall diese obligatorische Personal Jesus Eskalation. Das ja, erstaunlich, wie gut das auch im Sitzen funktionieren kann. Ich glaube auch tatsächlich, dass das, und das ist auch ja auch ein schönes Zeichen, dass man auch mit 54 Jahren noch erste Male erlebt. Ich glaube, das war mein erster Sitzpogo, den ich gesehen habe.
Ja, und es war auch mein erster Sitzpogo, an dem ich teilgenommen habe. Ja? Und der war aber sehr, sehr lustig, ja.
Also ich glaube, also Pinzi, du, Manuel, Thorsten, ihr wart schon wild unterwegs da alle, ne?
Genau. Also das war dann auch so das ist ja geht ja dann quasi zum Ende hin, ne? Hm. Wo dann auch so, ja, sag ich mal, was ist die Aussage vom Film letztendlich, ne? Irgendwie, also erstmal dieses Thema, da habe ich überlegt, ist es vom Gehen gewollt gewesen, weil ich hatte irgendwo auch eine Kritik gesehen, dass der Film im Verlauf eine Verjüngungskur des Gehen ist. So, und am Schluss ist der irgendwie, ist er wieder mopsfidel, ja. So, und er kommt ja raus, also ich meine, das war mir bei der Tour schon aufgefallen, der kommt ja so ein bisschen raus wie Graf Zahl mit seinem Sakko und seinem Hemdchen und Kragen und ist ja so weiß gepudert in der Fresse und zugespachtelt. Also da habe ich mich bei der Tour schon immer gefragt, warum? Ja, und es war aber auch, ne, dann irgendwie denkst du, jetzt schwitzt er ordentlich, jetzt schwitzt er richtig, ja, so, und irgendwann ist ja auch diese Maske weg. Und dann sieht er ja eigentlich so aus, wie man ihn auch sehen will. Ja, jetzt ist die spannende Frage, war das wieder eine von seinen Figuren, die er darstellen will? Für mich soll der soll einfach den Gehen machen, die geile Sau, die er nun mal ist, ja? Und nicht in irgendwelche Rollen reinschlüpfen. Also bei der letzten Tour war das ja auch ganz schlimm. Da hat er ja irgendwie, da ist er ja auch so ganz gebrechlich da die Treppe hoch, ja? Brauche ich persönlich nicht, ja? So, und weiß ich jetzt nicht, ob der Kollege, der den Film gemacht hat, das jetzt auch nochmal mit aufgegriffen hat. Ja? Der Film ist natürlich geprägt. Eigentlich, es gibt diese Zwischensequenzen und es gibt zwei Charaktere im Film. Und das sind Gehen und Gore. Also viel mehr sieht man nicht. Wenig Gordino, wenig Aigner, auch relativ wenig Publikum. Ja,
finde ich auch.
Ne, also die stehen da schon im Mittelpunkt des Films und ihres Schaffens, kann man glaube ich schon so sagen. Ja? Und das wird halt untermauert dann zwischen den Songs halt mit diesen vielen Geschichten um den Tod aus Mexiko, die ich aber blöderweise echt alle gar nicht mehr so zusammenkriege, weil ich natürlich auch so ein Erbsenhirn habe und ne, bei mir dann irgendwie, wenn dann da kommt das Lied und dann habe ich schon wieder tausend Sachen im Kopf, wo ich da überall gewesen bin und was wir da für eine Scheiße gebaut haben und was da noch alles war. So, und dann habe ich mich da gar nicht so tief drauf eingelassen, auf diese Zwischenszenen. Ich glaube, das ist filmerisch und vom Machwerk her, glaube ich, echt richtig tiefgründig und auch wirklich sehr gut. Also das muss ich auch sagen, der Film ist, sag ich mal, nach 101 war eine Dokumentation, wenn man so will, ja, und
das erste Reality-Format.
Das erste Reality-Format, ja, und das ist jetzt quasi irgendwie auch so ein sehr, sehr würdiger Abschluss, glaube ich, auf diesem Ganzen drauf. Ja, dazwischen hatten wir so ein paar Kino-Film-Formate, die jetzt nicht so gut angekommen sind, zumindest bei mir. Ne? Ich meine, wir hatten bei der Delta-Maschinen-Tour, war ja auch so ein bisschen so, war eigentlich ein Konzertfilm. Naja, und dann kam ja die Johanna Wokalek dann da irgendwie dann doch irgendwie ohne Schwan, glaube ich, durchs da rein. Also war irgendwie komisch, ja. Und ich meine, so der Super-GAU war eigentlich dieses Spirit in the Forest. Ich meine, da wurden ja sehr viel die Fans in den Mittel Grund gebracht mit ihren Geschichten. Mhm. Ist auch ganz gut, aber das hat mich irgendwie nicht so abgeholt. Also den habe ich mir danach auch, habe ich im Kino gesehen, habe ich mir danach eigentlich nie wieder angeguckt, weil mir die Geschichten einfach zu, ja, also zu vorprogrammiert, sage ich mal. Ne, jeder hat sein Päckchen zu tragen, ja, und DM ist da so ein bisschen immer was, was uns auch durch schwierige Phasen hilft und so weiter. Muss ich wissen, welche Phasen das bei anderen sind? Weiß nicht. Ne, also.
Ja, ist ein guter Punkt, weil ich mag das ja auch, mit dir oder mit sonst wem drüber zu reden, was die Band mit einem macht. Aber man muss jetzt nicht jede Geschichte danach aufdröseln, welches Päckchen hat denn jetzt jeder zu tragen. Und jetzt erzähle ich euch mal die 40 Male, bei denen es mir richtig beschissen ging, als die Musik mir richtig gut getan hat. Das gehen wir dann, glaube ich, auch eine Spur zu weit. Das ist irgendwie, also ich mag den grundsätzlichen Gedanken. Wir wollen das jetzt hier mal aufzeigen, irgendwie, was in den Leben dieser Menschen, der Depeche Mode, für einen Impact haben kann. Also ich mag die Idee, aber manchmal stellt sich heraus, dass so eine Idee eigentlich gut klingt und dann, oh, komm, ist jetzt noch nicht so richtig, eigentlich nicht so richtig super geworden. So, weißt du?
Ja, ja. Plus die Tatsache halt, ne, dass dann auch noch, sag ich mal, musikalisch sehr suboptimal gemacht wurde. Ich meine, ey, die Waldbühne gibt ja einiges her. Also das Resultat hat eigentlich auf voller Bandbreite enttäuscht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
Ich meine, und was, ja, hatte ich mir auch echt
mehr, und was waren das für geile Konzerte und was ist das für ein schlechtes Ergebnis? Ja? Und da finde ich, ist jetzt M um Meilen. Meilen hat er das Ding überholt und abgehängt. Ja? Und das finde ich ganz gut. Ich glaube, den kann man sich eher nochmal, also ich werde mir den auch angucken, weil mich diese Zwischengeschichten, muss ich nochmal ein bisschen mehr deepdiven rein, ja.
Ja, glaube ich auch.
War ich auch nicht so ready, dass da so einen Anspruch kriege, ja. also werde ich auf jeden Fall machen, ja. Hängen geblieben ist
auch. Konnte ja keiner mit rechnen.
Hängen geblieben ist auf jeden Fall diese Technologie-Vergänglichkeit auch mit den Fernsehern. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Also auch diese.
Ja, fand ich auch.
Diese Wand und dann, ne, ich meine, da hat man sich auch dann sofort wieder im heimischen Kinderzimmer gesehen, ne, weil ich hatte dann halt auch irgendwann so, da musste es so ein Sony-Fernseher sein, ja, ne, und dann waren die ja da so gemischt, die kommerziellen Fernseher und so ein bisschen dann auch, aber auch hier das Studio-Equipment, ne, die sahen ja alle so ein bisschen eckiger und kantiger aus, aber hat man sich irgendwie so direkt so wieder in der Jugend gesehen, ja, und dann endet das da drin, dass dann irgendwie die so eins meiner Lieblings-Band-Shootings ist tatsächlich auch das, wo das Bild von Fletcher, was auf der Tour dann auch auf dem Hintergrund war, letztendlich lief. Also da gibt es ja Bilder von allen Vieren, wo sie sich dann auch so irgendwie die Hände so vor beide Hände, beide Augen zuhalten, ein Auge zuhalten und so weiter. Da gibt es ja so ein ganzes Shooting. Mhm. Das ist ja während der Violator-Zeit entstanden. Das finde ich sehr, sehr geiles Shooting. Und dann hast du diese Technik und das Bild von Fletch wird da irgendwie auf so einen Nadeldrucker ausgedruckt. Jo. Und da kriege ich ja schon wieder Gänsehaut. Und dann geht es über in World in My Eyes, ja, und die Mexikaner haben da noch, da muss man, kann man mal den Hut ziehen, ne, haben die eine Fanaktion geschaffen, wo die alle einfach sich dieses Bild ausgedruckt haben und hochhalten. Und du guckst in ganz viele ausgedruckte Fletch. Fand ich schon ganz geil. Also,
weißt du, da macht dann irgendwie so der Kontext macht es ja dann auch, ne?
Ja, ja,
das war. Zettel hochhalten, hatten wir einfach jetzt ein paar Mal, allein irgendwie die Schwachsinnsaktion in Köln, ich glaube. Ich glaube, der geht noch, ich sage den Namen wieder nicht, sonst gibt es wieder Theater, weißt du?
Ja, ja, ja.
Aber ich glaube, der geht sogar zum Bäcker und hält da ein Brötchenzettel hoch, weißt du? Weil, ist auch egal. Aber da in dem Kontext macht es eben Sinn. Wir haben einen Film, in dem es eben um Vergänglichkeit geht. Es gibt einen Song, der Fletch besonders viel bedeutet hat. Sein Lieblingssong der Band, den Depeche Mode dann irgendwie auch auf den Konzerten immer entsprechend gewürdigt haben. Immer noch mit einem Satz von Dave, dadurch, dass irgendwie dann auch Fletch die ganze Zeit präsent war, irgendwie auf den Leinwänden. Und das dann so im Zusammenspiel mit dieser Nadeldrucker-Geschichte, weißt du, eben auch nochmal dieses Thema Vergänglichkeit, eine abgehängte Technologie, die keiner mehr braucht, wo dieses Bild rauskommt, was dann die Menschen dann aber auch tatsächlich da alle hochhalten, das ist stimmig so dann, ne?
Ja.
Insgesamt. Und ja. Dann funktioniert sowas auch.
Und ich glaube, von diesen Zusammenhängen aus dem Zwischenfilm mit den darauf basierenden Song gibt es ganz viele. Die habe ich aber, wie gesagt, also die muss ich mir noch erarbeiten alle. Also ich glaube, das ist sehr, sehr tiefgründig. Das war jetzt sehr plakativ, ne? Ja? Mit Zettel und so. Und ich glaube, da ist viel mehr. Und
das Niveau-Level, wo wir Gurken noch mitkommen.
Ja, wir Erbsenhühner auch noch mitkommen, ja. Nee, so, und also das finde ich schon, und dann ist es tatsächlich anspruchsvolle Kunst, wenn man es so sagen kann. Ja? Mhm. Und das hat ja auch letztendlich dazu geführt, dass die Reihenfolge der Songs eine andere ist als beim Konzert. So ein bisschen gleicht es sich, ne? Aber zum Beispiel auffällig war am Anfang, also wir haben Kosmos ist mein und dann kommt Wagging Tongue. Bei Wagging Tongue finde ich es schade, dass es nicht so eingefangen wurde, wie es beim Konzert war. Also ich finde, Wagging Tongue hatte live einen sehr starken Anfang. Alles dunkel. Und dann diese Lichtsäulen von oben, das, ja.
Insgesamt habe ich so das Gefühl, so dieser Blick, den du auf die Bühne hattest, mit diesen ganzen Lichtinstallationen und wie alles ausgeleuchtet war und so, das ist generell ein bisschen zu kurz gekommen. Das ist aber,
es ist sehr,
ich denke mal einfach, das wäre jetzt noch so ein weiteres Thema, das ist irgendwie eben dem künstlerischen Anspruch geschuldet, irgendwie, weil man versucht hat, da was zu bauen, irgendwie, was eben stimmig ist. So könnte ich mir erklären, dass es Sinn ergibt, aber auch nur dann, wenn ich es dann aber auch anders präsentiert bekomme, wenn wir uns dann die reine Live-Blu-ray angucken. Da bin ich dann mal gespannt, ob es tatsächlich dann ganz andere Bilder geben wird.
Genau, weil das war ja auch ein Thema, was tatsächlich auffällt. Ich hatte es ja schon gesagt, Dave und Martin sind sehr stark im Mittelgrund und auch die Musik, die sie machen. Also es hört sich stellenweise tatsächlich an wie eine Studioaufnahme oder halt so einen richtigen Abzug vom Mischpult direkt. Und das Publikum kommt nur dann zum Tragen, wenn es auch wirklich intensiv gezeigt wird. Das ist
wenn sich so Dave den Fans nähert oder so, ne?
Genau. Ich glaube auch, dass das gewollt ist. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt auf die, weil das macht natürlich für einen Live-Album, macht das überhaupt keinen Sinn. Ne? Also überleg mal, du hörst dir das an irgendwie, ne? deine Doppelvinyl, ja, nee, Vierfachvinyl hörst dir an und denkst so, ja, schöne Studioaufnahme und dann hast du immer mal so 20-Sekunden-Blöcke, wo du dann irgendwie die Fans hörst, ja.
Ja, also da bin ich fast sicher, dass sie das ordentlich
machen. Ja, und wenn wir uns bei irgendwas sicher sind, dann können wir davon einen Wecker nachstellen, das ist nicht der Fall, das ist nicht so eintritt. Ja. Warten wir es einfach ab, ja. Nee, aber das, das fand ich schon auffällig. Ne? Und wie gesagt, und dann auch die Reihenfolge, also ein bisschen traurig war ich, Walking My Shoes kommt gar nicht vor. Ja. Und dann war aber auch beispielsweise die Kombi drin, nämlich Favorite Stranger und Speak to Me. Also es waren ja zwei Songs, die getauscht wurden. Ja, und da hatten wir ja in der Voranalyse schon gesagt so, boah, schade, irgendwie, wir hatten uns drauf gemittelt, irgendwie eins fehlt, ne? Und ich glaube auf dem Vinyl ist dann, ich glaube, My Favorite Stranger drauf, ne? Oder Speak to Me, ich krieg's nicht mehr zusammen.
Das ist ja auch schon wieder.
Ist ja auch eine Woche her. Was da passiert ist in der Zwischenzeit. und im Movie kommen dann aber beide drin vor. Und dann gibt's auch, also dann laufen die und dann gibt's aber nochmal wieder einen Schritt zurück. Weil dann kommt tatsächlich Sister of Night, was ja im Live-Blog eigentlich ziemlich am Anfang mit drin war. Also da ist es so ein bisschen in einer anderen Reihenfolge wahrscheinlich, wie es dann auch zu den Geschichten hinten dran gepasst hat. Was legitim ist, ja.
Auch so, dass man es so gewichtet, dass irgendwie wirklich viel Memento-Mori-Anteil dabei ist, dafür, dass es weniger Songs sind als in einer regulären Setlist. Das muss wohl so sein dann auch. Finde ich aber auch okay, dass man das irgendwie so arrangiert. Und da sind wir wieder bei dieser leisen Fankritik meinerseits, die wir eben schon mal hatten, dass das alles Dinge sind, die ja auch vorher so kommuniziert war. Da setzt sich jemand dran, Oscar nominiert zumindest der Kollege, der hat also schon einen gewissen Anspruch. Warte mal, wir können ja wenigstens einmal den Namen sagen, habe ich den nicht irgendwo hier aufgeschrieben? Frias, ne, heißt der Kollege.
Ja, Frias, ja.
Ja, und wenn man weiß, der hat so ein bisschen Anspruch, dann natürlich arbeitest du mit Stilmitteln. Dazu gehörte ja irgendwie, du hattest es eben schon gesagt, diese unterschiedlichen Technologien. Einmal gab es diesen Effekt, Pepper's Ghost nannten die den, hatte ich vorher auch noch nie was von gehört. Wo du durch, ich weiß nicht mehr genau, durch Glasspiegelung irgendwie sah das so ein bisschen aus wie so ein Hologramm-Effekt. Und das hast du ja dann auch immer gesehen, dass irgendwie manchmal hast du sehr klare Bilder gehabt, wirklich absolut knackig, hochauflösend, wo du bis zu den Oberschenkeln in Martin Gores Falten versunken bist beim Gucken. Und manchmal hattest du dann eben diesen Effekt drauf, verschiedene Effekte, mal körnigeres Bild, wie es eben auf so einem Röhrenfernseher war oder so, mal diesen Pepper's Ghost-Effekt. Und das hat sich dann eben so schön ergänzt, ne? Dass man wieder von so einer Geschichte, von dem Thema Vergänglichkeit und so, kam man halt irgendwie dann wieder in diese Live-Rutsche zurück und hat dann eben unter anderem aber auch diese Bilder so gesehen. Und ich weiß auch noch, wir haben uns direkt nach dem Film, haben wir uns auch über diese Nahaufnahmen unterhalten so ein bisschen, weil die...
Also die Nahen,
manchmal, man konnte schon die Poren mitzählen teilweise. Ja,
manchmal dachte ich, mit dieser Drohne, ne, das ist so die, im Anflug auf den Todesstern und dann in den Graben, ja, wo dann Luke Skywalker hinten den Torpedo irgendwie reinschießt, ja. Ja, so ähnlich.
Das ist grob die Richtung.
Grob die Richtung.
Also wir haben natürlich so unsere Witzchen irgendwie auch dann drüber gemacht, aber im Grunde ist das halt Teil der Geschichte, ne, dass man die Jungs, die irgendwie über 60 sind, dass man die dann eben auch nicht anders darstellt, sondern einfach auch als die Greise, die sie mittlerweile nun mal sind. Da wird einem ja dann auch immer so die eigene Vergänglichkeit ein bisschen vor Augen geführt. Ja. Dann erklärt sich aber auch vieles einfach, so wie sich ein Dave Gahan bewegt mittlerweile. Also ich tue mich wirklich mit mancher Pose auch echt schwer, muss ich zugeben. Und auch mit dieser ganzen Zirkusdirektor-Attitüde. Aber das ist dann irgendwie wie so ein alter Ego, was er sich so überstülpt. Und ich glaube, irgendwie so kann man so eine Bühnenperson besser darstellen, als wenn er versucht, einfach jetzt wie ein Derwisch von links nach rechts über die Bühne zu rennen, wie er das vor 30 Jahren oder so vielleicht gemacht hat. Genau mit dem Wissen, alles klar, spätestens wenn der Gore anfängt zu singen, werde ich hier ohnmächtig, weil ich kann auch nicht mehr.
Ja.
Also
ja.
Der ist schon gut in Schuss, hat man auch gesehen jetzt wieder bei den Bildern, aber dass das, wie er sich bewegt und alles, dass das anders aussieht, ist eben klar. Und so gesehen finde ich auch, dass das alles super gut eingefangen wurde, teilweise wirklich mit Bildern, die man so echt auch nicht kannte. Ich kann mich noch erinnern auf jeden Fall, dass ich irgendwann, lass es 20, 30 gewesen sein, silberne Brusthaare bei Matze gezählt habe. Nochmal zu dem Thema Nahaufnahmen. Also wie gesagt, wir haben ja unsere Sprüche drüber gemacht und manchmal war es dann irgendwie schon so ein bisschen befremdlich. Ich bilde mir übrigens auch ein, erstmal gab es viele Rückansichten, sage ich mal vorsichtig, von Dave. Und die waren meiner Meinung nach arschzentriert. Vielleicht war es auch der falsche Platz, auf dem ich saß. Das Verhältnis zur Größe der Kinoleinwand, ich weiß es nicht. Aber ich hatte keine Chance, an diesem Arsch vorbeizugucken. Und das jetzt nun wirklich nicht, weil ich es ausdrücklich wollte. Ich weiß, Frauen zucken zusammen. Hä? Wo will man denn sonst hingucken? Aber ich gucke immer ganz gerne an Ärschen vorbei, die ich auf der Depeche Mode Bühne sehe. In dem Fall hatte es keine Chance, hatte ich das Gefühl.
Arsch, es war viel Arsch und weißes Schuhwerk, in der Tat.
Ja, ja, die waren ja auch dabei.
Die waren nie dabei, ja. Ach, da. Ja. Aber wenn wir von der Optik mal weggehen, da haben wir jetzt ja, glaube ich, ausgiebig drüber gesprochen, ist mir aufgefallen, dass viele Songs angereichert waren mit Sachen, die habe ich live bei allen Konzerten nie gehört. Also ganz, ganz auffällig fand ich es in dem Breakpart bei Enjoy the Silence. Also bevor das Gitarrensolo von Martin wieder einsetzt und dann halt diese klassische Fläche wieder dazukommt. Das war bei der Tour.
Das war ja nur das Gordeno-Geblubber.
War das nur das Geblubbel auf diesen Moog Voyager, den er da stehen hat?
Ja, genau.
So.
Und das ist erstaunlich, wie gut du das nachmachen kannst.
Ja, habe ich auch oft genug gesehen und gehört, ja. Und das, ich hatte auch zum Warmwerden halt mir noch ein Bootleg angehört von der Tour. Und dann war halt auch Enjoy the Silence. Und weil genau da habe ich mich dabei getappt, so, oh, Alter, ey, Gordeno, ey. Das ist künstlerisch, das ist einfach Kacke. Das ist
ja,
so. Und das hast du bei dem Film überhaupt ganz leise im Hintergrund gehört. Und da war eine ganz andere Tonspur dazwischen, die so ein bisschen elektrisch schrabbelig war. Also
entweder war es was sie sich ausgedacht haben, nachträglich, oder es ist was irgendwie, was... was durch dieses Geblubber so unfassbar untergeht bei einem normalen
Konzert. Und die haben es jetzt, genau, du hast es im Konzert vielleicht, aber es hat mir so gar nichts gesagt, ne? Und ich hatte mir jetzt auch nochmal die Sacramento-Aufnahme angehört, ja, ich meine, das sind ja teilweise Abnahmen vom In-Ear-Mix und so, also du hörst es da nicht irgendwie.
Mhm. Also das ist krass, da bin ich mal gespannt, ob es da auch eine Erklärung zu geben wird.
Ja, und wie sich das dann halt auch auf dem Live-Album anhört. Also da bin ich echt gespannt, ja.
Ja, das auf jeden Fall. So, ich guck mal gerade hier, 53 Minuten, wir haben jetzt ein bisschen Leerlauf zwischendurch gehabt. Das ist schon wieder genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir fassen einfach auf den Punkt knapp zusammen, was wir da gesehen haben. Aber so oft kommen halt nun mal nicht Depeche Mode-Filme ins Kino. Oder wir zusammen zu einem Depeche Mode-Film ins Kino. Da muss man auch ein bisschen quatschen. Ich habe aber auf jeden Fall noch.
Und das war aber auch das Schöne, was man jetzt dann auch noch sagen kann, dass wir sind nicht alle einfach ins Kino gegangen, sondern ne, der eine oder andere hat ein bisschen mehr Weg auf sich genommen und irgendwie, es hatte sich dann rauskristallisiert, dass Frankfurt irgendwie ganz geeignet ist für alle. Ja, ob aus Schweiz, aus Köln oder Frankfurt oder Dortmund, ja, kamen wir.
Macht schon Sinn, dass wir das nicht in Hamburg machen.
Genau, kamen wir sternförmig zusammen, ja, und hatten ja dann auch noch ein schönes Vorevent vorm Film und dann auch danach sind wir dann auch nochmal ins Wexis, noch auf dem Absackerchen und ja, haben das dann auch schon mal sacken lassen und in den guten alten Zeiten geträumt, gemacht, getan, ja. Ja, und da schließt sich so ein Kreis. Der fing bei den einen, fing der an in Amsterdam 2023. Bei mir tatsächlich so ein Stück weit vorher.
Wann, wo war das denn bei dir?
Lassen wir das einfach.
Ja, ich glaube, Tina war es, ja, die hat auch gesagt, langsam ist aber auch der Running Gag schon auch durch ein bisschen. Eigentlich müssen wir dann speziell für Tina noch mal ein paar Mal bringen in den nächsten Folgen.
Meinst du?
Ja, doch. Ja, gut, wir müssen es ihnen ja nicht sagen.
Bei mir ging das ja halt, ich war ja da in Kanada, ne?
Wo noch?
Im Madison Square Garden. Hatte ich das noch nicht erzählt?
Ehrlich gesagt habe ich jetzt gerade auch das Gefühl, wahrscheinlich ist langsam wirklich mal gut.
Ah ja.
Ja, trotzdem liebe Grüße an Tina, von der ich mittlerweile weiß, dass die unseren Podcast auch gerne mal beim Putzen hört einfach. Das ist so ein Ding, glaube ich, beim Putzen Podcast hören. Ich weiß es nicht, ich putze nicht. Lass uns
alles,
wieder
was man jetzt sagt,
wird
komisch, glaube ich.
Ja, ne?
Ja, ja.
Manchmal
ja.
Muss man einfach einen harten Bruch machen und das Thema wieder wechseln.
Richtig.
Ich habe mir auf jeden Fall noch hier notiert, was ich auf jeden Fall ansprechen musste. Und zwar aus zwei Gründen. Die Untertitel. Der eine Grund ist erstmal, fangen wir an mit dem seriösen Teil. Diese Geschichten, die zwischendurch kamen, wo ich sogar eigentlich denke, irgendwie, das hätte man noch ein bisschen sogar ausbauen können, irgendwie ein bisschen. Zumindest das irgendwie ein bisschen mehr mit der Band zusammenführen. Da habe ich irgendwie das Gefühl, da ist irgendwie so ein kleines Ungleichgewicht. Aber da haben die Menschen ja irgendwie auf Spanisch geredet. Und da macht es ja dann auch schon Sinn, dass man Untertitel einblendet, irgendwie, dass man nachvollziehen kann, was reden die denn da. Das hat zumindest jetzt irgendwie auf der großen Kinoleinwand, hat mich das ein bisschen abgelenkt, weil ich mich so dann oft auf diese Untertitel konzentriert habe. Und dann das Bild dazu vernachlässigt habe oder eben umgekehrt, man guckt aufs Bild und hat dann gerade wieder mal einen Satz verpasst oder so. Ja. Das fand ich ein bisschen blöd, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es hätte besser lösen können, weil synchronisiert, weiß ich auch nicht, ob das dann die Stimmung noch so eingefangen hätte oder so, kann ich auch nicht sagen. Was wir auf jeden Fall noch zu den Untertiteln aber auch sagen müssen, ich weiß nicht, ob wir Untertitel brauchen, wenn gerade Dave was schreit auf der Bühne.
Auf geht's.
Da waren ja ein paar Brocken dabei.
Also am besten mal auf Mr. Geht's. Martin.
Ich hab's.
Mr. Martin. L. Ja. Ja. Also L wurde mit Ja übersetzt. Go. Das war ein bisschen komisch tatsächlich. Ja.
Das macht
ja
keinen Sinn. Aber dieses Ich hab's fand ich ja. Wirklich sehr lustig.
Er bückt sich und sagt, ja. Ah, ich hab's. Naja. Gut.
Das war ein bisschen wir teilweise mit diesen Untertiteln. Also komm, beim Konzert könnt ihr es euch sparen.
Ja, ja, das dachte ich mir auch. Also das Good Evening Mexico City muss man jetzt nicht wirklich übersetzen. Also da, ne, ja. Naja, so.
Was müssen wir denn sonst noch ansprechen? Haben wir noch was? Was mir so ein bisschen gefehlt hat tatsächlich, wie gesagt, ich finde das gut irgendwie, wie sich das abwechselt, Live-Bilder mit den mit den Geschichten über die mexikanische Kultur, gerade um diesen Todestag oder den Tag der Toten oder so. Wo ich übrigens nicht wusste, dass das gar nichts mit Mexiko zu tun hat. Die haben das einfach, das ist kulturelle Aneignung von den Kollegen, weißt du? Wurde irgendwie ja mal angesprochen, dass das weder irgendwie ein katholischer Feiertag ist, noch ein mexikanischer. Die haben das einfach so für sich übernommen und für jeden ist das jetzt aber so ein Mexiko-Ding. Und haben auch gleichzeitig gesagt, ja, das ist genau wie mit Brasilien und dem Karneval. Haben sie sofort dem fast quasi Nachbarn auch nochmal schön eine reingedrückt. Ja, da habt ihr euch nie ausgedacht, Karneval, Freunde. Macht, was ihr wollt. Was ich sagen wollte, wir haben da so eine Steilvorlage gehabt, irgendwie so Memento Mori, also ein Album, wo es schon darum geht, dass man irgendwie sich stets irgendwie dessen bewusst sein soll, dass man halt irgendwie auch nur eine bestimmte Zeit hier ist. Sehr viel Tod, sehr viel Vergänglichkeit, dieses perfekte Match mit Mexiko, die da irgendwie ganz anders mit umgehen. Und ich habe das Gefühl irgendwie, man hat das eigentlich sehr schön dargestellt von der Mexiko-Seite, aber so gar nicht dargestellt von der Depeche-Seite. Also das kam mir zu kurz. Da war eigentlich nur noch so eine Sequenz, als dann auch so Martin und Dave so wegschreiten. Und wie ist denn dieser Typ? Gilgamesh, diese Halbgott, Halbmensch-Type aus Mesopotamien, der hat gesagt, unsterblich wird nicht derjenige, der ewig lebt, sondern derjenige, der zu Lebzeiten etwas Bleibendes hinterlässt. Und da finde ich, in der Sekunde hast du so diese Klammer, weil du siehst irgendwie die beiden Kameraden auch so wegschreiten und logischerweise denkst du dann irgendwie, ja, die haben auf jeden Fall was für ihre Unsterblichkeit getan. Also ein Fletch lebt längst nicht mehr, ist aber halt irgendwie immer noch präsent für jeden von uns. Und das wird mit der Musik, die wird bleiben, die Kunst wird eben bleiben, logischerweise. Und da hätte ich mir echt gewünscht, lass doch Depeche ein bisschen mehr dazu machen. Ich glaube, es war die Vorgabe, dass der ausdrücklich jetzt keine Interviews mit reinnimmt oder Fans nicht befragt oder so, weil man sich da eben auch nicht so wiederholen wollte. Aber ich hätte es schon cool gefunden, wenn man da so ein bisschen mehr Kontext liefert. Wenn sich die beiden auch nochmal dazu äußern, wie für sie auch diese Verbindung zu Mexiko ist, wieso man sich vielleicht genau bewusst irgendwie für Mexiko entschieden hat in dem Fall oder generell dieses Thema nochmal so ein bisschen abzufrühstücken, um zu sehen irgendwie, ja, hier gibt es tatsächlich so ein Bindeglied. Das ist so, es ist offensichtlich dasselbe Thema, aber es geht so nebeneinander her. Also du hast irgendwie einmal so einen kleinen Teil Doku oder Kultursendung und einen Teil Konzert. Also ich hätte mir da mehr auch so für die Birne mehr Verbindendes gewünscht. Es funktioniert für mich gut, so optisch oder audio und visuell. Aber so in dieser Story mit wir sprechen hier viel über Tod und Vergänglichkeit, da passt es irgendwie nicht so zusammen, habe ich das Gefühl. Wie war da dein Eindruck da?
Ja, wie gesagt, so ein kleines Statement oder ein bisschen mehr irgendwie Einbezug der Band jetzt fernab von dem, was sie auf der Bühne machen. Hätte ich, glaube ich, eigentlich auch schon ganz cool gefunden. Ja.
Ein paar Backstage-Bilder, irgendwie sowas.
Ja, und wenn es, ja, also muss nicht Backstage sein, aber man hätte ja irgendwie, wie gesagt, das Statement von denen auch, wie sie dazu stehen, wäre jetzt schon sinnvoll gewesen und hätte da jetzt auch, sag ich mal, glaube ich, das Kunstprodukt an sich, glaube ich, nicht gestört. Zumal sie ja, ich glaube, bei Spirit in the Forest sind sie ja auch nicht aufgetaucht, außer auf der Bühne. Ja, und ich meine, das hat ja, Fletch Stroth hat ja mit den beiden mit Sicherheit auch irgendwo ein Stück weit was gemacht, ja, und das hätte man schon mit reinlaufen lassen können, ja, und wenn es von mir aus im Abspann gewesen wäre, den ich tatsächlich, was ich merkwürdig fand, dass das Ghost Again als Song es nur in den Abspann geschafft hat. Also weil eigentlich, das ist ja eigentlich einer der sag ich mal, der Säulen vom Memento Mori Album und auch mit dem Video damals. Also da
natürlich
fand ich ein bisschen merkwürdig, dass der, sag ich mal, ach shit, den haben wir auch noch. Ah ja, komm, machen wir einen Abspann rein, bevor wir den neuen Song hinterher düngeln. Also es war, fand ich ein bisschen
zumal merkwürdig. Zumal er ja auch im Trailer waren ja irgendwie, also es gab ja natürlich auch verschiedene, auch einen mit Speak to Me oder so, aber ich glaube, der erste oder der Haupttrailer, der war ja mit Ghosts Again und Personal Jesus, oder?
Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt.
Meine schon. Also ja. Da hätte ich mir dann schon gedacht, irgendwie den hief den doch dann auch ein bisschen prominenter da irgendwie ins Programm, Freunde.
Ja.
Naja.
Ja.
Jetzt ist es so, wie es ist.
Wir
so.
Warten. Wir warten ehrwürdig, ehrfurcht. Nee, oh Gott.
Ehrfurchtsvoll?
Ehrfurchtsvoll.
Du weißt. Weiß ich nicht, ob das ein Wort ist.
Ja, ich auch nicht.
Wir erinnern noch mal jeden, der hier zuhört, dran. Es ist Samstagmorgen, es ist früh.
Genau. Wir warten voller Vorfreude auf den 5.12., wenn das ganze Paket released wird. Ja, dann werden wir das nochmal vertiefen, filmerisch und soundtechnisch, glaube ich, auf jeden Fall. Ja. Ansonsten, denke ich, haben wir alles gesagt zu dem Streifen, oder?
Ja, im Grunde schon. Ich weiß nicht, wollen wir uns noch kurz irgendwie über Fans aufregen, die mich persönlich auch angreifen, weil ich stillgesessen habe?
Stimmt, da war was. Du bist gebissen worden, ne?
Unter anderem bin ich gebissen worden. Ich will hier keinen Namen nennen, Pinky, die mich in den Arm gebissen hat, weil ich bei Never Let Me Down Again nicht mit den Armen schwenken wollte. Ich habe mich geweigert, tatsächlich.
Das macht man auch nicht.
Es war ein bisschen merkwürdige Stimmung. Ich habe mich sehr gefreut, euch alle zu sehen, aber trotzdem macht so das Thema Tod macht nochmal irgendwie anders immer was mit einem und jeder geht auch ein bisschen anders vielleicht damit um. Und ich hatte am Anfang das Thema auch schon mal so ein bisschen. Dass ein Konzert ist einfach was anderes als ein Konzertfilm im Kino. Und das Verhalten irgendwie, wenn ich vor einer Bühne stehe, ist ein anderes, als wenn ich im Kinosessel sitze. Und ich würde das niemandem jetzt hier absprechen wollen. An der Stelle, da konnte ich einfach nicht still sitzen. Irgendwie, da kann ich mich nicht zurückreißen. Da muss ich aufspringen oder da muss ich tanzen. Oder da muss ich wenigstens mit den Armen schwenken bei Never Let Me Down Again. Macht das alles, das ist okay und ich glaube auch, dass das nicht wirklich jetzt ein hartes Problem ist für die Leute, die still sitzen bleiben, weil wenn ich ins Kino gehe, um mir einen Depeche-Film anzugucken, dann ist das ja was anderes als, ich weiß nicht, ich gucke mir den 800. Jurassic Park an und da stellt sich jemand mitten im Film vor mich hin und tanzt, so, weißt du? Man kann einkalkulieren, dass sowas passieren kann. Von daher habe ich persönlich da kein Problem mit. Aber ich fände es total cool, wenn Leute auch mit mir kein Problem hätten, weil ich da sitze und das gucke und versuche irgendwie so ein bisschen auch so Eindrücke aufzusaugen. Gerade so diese ganzen Mexiko-Kultureindrücke. Und auch, ich sehe das hier ganz anders plötzlich. Irgendwie, ich sehe diese Bühne aus einem anderen Blickwinkel. Ich gucke anders vielleicht nochmal auf die Band, als ich bis jetzt geguckt habe. Dadurch, dass es eben sehr cool eingefangen wurde. Und ich finde, da sollten wir uns doch irgendwie, dafür sind wir ja alle Fans. Jeder ist irgendwie anders in seinem Fan-Dasein. Und da sollten wir uns eigentlich auch leben lassen. Also wenn ich dann so Sachen lese, wie Leute wirklich erzürnt sind, dass es dann Menschen wagen, dann nur rumzusitzen, das finde ich schon schräg. Das sind dann Leute, die ich bei Gelegenheit persönlich noch anpöbeln werde. Ich mache eine ausgiebige Liste dazu, das schon mal so.
Ja, wie Punkt. Gesagt, ich finde auch, da kann jeder tun und lassen, was er will. Das Ding war jetzt, da hatten wir ja drüber gesprochen, war nicht, glaube ich, gedacht dafür. Deswegen fehlt ja zum Beispiel auch ein Just Can't Get Enough. Das hätte ja irgendwie völlig nicht reingepasst. Ja,
genau.
Und
schlimm mit dem Tod, aber jetzt hier Polonaise, Freunde.
Genau. Das passt nicht. Und ja, bei uns war es ja auch sehr verhalten. Also wie gesagt, bei den letzten beiden Songs war es dann ja eigentlich nur. Also Never Let Me Down Again und Personal Jesus. Und da konnte man auch so ein bisschen dann loslassen. Also war zumindest bei mir so. Ne, da war ich dann auch bereit für den Sessel-Pogo, ja. Und fürs arme Wedeln, ja.
Wenn du
nicht so eine Kackstimmung in der Reihe gemacht hättest, wäre es noch besser gewesen. So. Das kannst du mich auch anbürgen. So
Buch rübergerufen, ne?
Genau.
Und so mit den letzten drei Nachos geworfen.
Ihr seid doch hier nicht auf dem Konzert, ihr Affen.
Wir sind nicht auf dem Sportplatz. Da habe ich tatsächlich, ich hatte ja früher, ich bin stolzer Besitzer einer Schalke 04 Dauerkarte gewesen. Und irgendwann mal wirklich, wenn man steht in der Nordkurve, ich weiß nicht mehr in welcher Situation, auf jeden Fall ruft auch irgend so ein Typ. Leise hier, wir sind hier nicht auf dem Sportplatz. Also werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen, dass das einer im Stadion gerufen hat. Unfassbar. Das fand ich schon sehr lustig. Passt nicht in die Folge, aber ich kann auch nichts dafür, was meine Hirse manchmal. Weißt du, wenn es im Kopf ist, dann sagen wir es ja auch. Deswegen machen wir das ja auch hier mit dem Podcast.
Exakt.
So. Aber jetzt haben wir dann, glaube ich, tatsächlich so ziemlich alles gesagt, was man sagen muss oder was man so sagen kann. Falls ihr jetzt was vermisst, könnt ihr ja mal gerne auch Feedback geben. Warum wird denn da nicht drüber geredet? Das ist doch was wirklich jetzt jeden hier beschäftigt. Keine Ahnung, vielleicht haben wir da irgendwas verpasst oder so. Aber wie du es auch schon gesagt hast, wir werden ja mit Sicherheit uns da nochmal auslassen, wenn dann die Releases da sind und man sich das so die ersten 200 bis 700 Mal angeguckt hat und angehört hat. Und, Ja, da habe ich schon ein gutes Gefühl, da werden wir noch ein paar Sätze zu sagen haben dann.
Glaube ich auch.
So, ja. Vorher jetzt aber erstmal noch Roadtrip.
Genau, deswegen nächste Woche müsst ihr auf uns verzichten, da werden wir keinen Podcast aufnehmen.
Ihr habt euch so schön dran gewöhnt, jede Woche, aber nein, da können es auch mal zwei werden.
Ja.
Obwohl, wann sind wir denn wieder zu Hause eigentlich? Montag?
Nein, Sonntag.
Ja, okay. Einige von uns fahren komplett mit dem Zug nach Hause. Darfst du nicht vergessen. Und zwar wieder so ein Deutschland-Ticket-Abenteuer ab Dresden.
Ja, gut, aber du fährst nicht mit der sibirischen Eisenbahn durch die Sowjetunion nach Dortmund. Also
erstens, das ist noch gar nicht raus. Und zweitens, also von Dresden... Also wenn alles klappt, so wie ich mir das angeguckt habe, dann bin ich auch wirklich tatsächlich so 1-2 Uhr nachts oder so zu Hause. Wenn irgendwas nicht klappt, naja, dann das besprechen wir dann in der entsprechenden Podcast-Folge.
Genau.
Erzähl mal, Kasi, wie hast du es denn nach Polen geschafft nach dem Trip? So wahrscheinlich, sowas, weißt du?
Ja.
Freue mich jetzt schon drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Das klang jetzt ein bisschen zu ironisch tatsächlich. Also diese Schlusszugfahrt wird nochmal böse. Aber so dieses ganze Dingen mit euch Behämmerten, das stelle ich mir toll vor. Lady Gaga, weißt du Bescheid? Müssen wir uns da auch ein paar Tänze vorher noch irgendwie überlegen oder sowas, dass wir nicht unangenehm auffallen?
Ich glaube, wir fallen unangenehm auf. Da brauchen wir uns keine Hoffnung machen.
Ach, ich freue mich. Ja, danke gut. An erstmal dich natürlich, hier mein kongenialer Podcast-Freund, der, obwohl er Handwerker im Haus hat, sich die Zeit genommen hat, auf den Samstagmorgen.
Ich habe die nicht.
Das muss man dir auch erstmal nachmachen.
Ja, das stimmt aber nicht. Ich habe keine Handwerker im Haus, ich habe die auf dem Haus.
Auf dem Haus, ne? Ja, hier die Handwerker, das geht aufs Haus. So.
Genau.
Um einfach noch den miesesten Wortwitz des Tages noch mal dran zu hängen, schnell. Ich bedanke mich natürlich dann auch in deinem Namen bei allen, die zugehört haben, die uns auch manchmal anpöbeln dafür, dass wir irgendwie zu viel Running Gags machen.
Gehört auch dazu.
Wir werden uns extra für euch, wahrscheinlich neue Running Gags ausdenken, die euch entweder genauso schnell auf den Sack gehen werden, oder wir verwerfen die wieder und machen noch ein bisschen mit den alten Running Gags weiter. Komm. Das sind ja auch, das sind Klassiker, wenn du mich fragst, teilweise.
Also
manchmal
sind schon,
nerven sie mich selbst, habe ich eben gemerkt. Aber
also da sind schon ein paar gute dabei, das muss man schon sagen.
Doch.
Ja.
Du brauchst jetzt aber nicht überlegen, ob du sie noch bringst. Wir verabschieden uns schnell vorher. Wiedersehen.
Okay, tschüss.